Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Herzlich willkommen bei der Literadio hier am Messestudio auf der Frankfurter Buchmesse. Ein Thema, das uns jetzt begleitet. Ich freue mich, dass wir eine kleine Tradition weiterführen können und dass ich Lou Morin wieder mal bei uns hier begrüßen darf. Hallo Lou.
Hallo, freue mich auch hier zu sein.
Im Verlag der Graswurzelrevolution ist ein Buch erschienen, man muss ein bisschen ausholen. Das Buch von Gernot Jochheim wurde bereits 1977 als Dissertation veröffentlicht mit dem Titel Antimilitaristische Aktionstheorie, soziale Revolution und soziale Verteidigung. Und damit hat er damals eigentlich einen fast unsichtbaren Diskursaspekt in dem Kontext des gewaltfreien Antimilitarismus ans Licht gebracht. Die Graswurzelrevolution hat jetzt aktuell das Buch neu herausgebracht in der Neufassung, in der überarbeiteten Neufassung von Wolfram Beyer. Warum genau jetzt?
Na, warum genau jetzt? Zum einen ist die alte Dissertation, die war sehr wichtig für unsere Theoriebildung als gewaltfreie Anarchistin, damals auch in der vor allem Anti-AKW-Bewegung, waren wir auch sehr einflussreich, haben wir bestimmte Strategien eingebracht, bis hin zu der Blockade der Castortransporte, die sehr erfolgreich waren. Und das war eine Art inhaltliche Grundlegung, Basis dessen, was für uns gewaltfreien Anarchismus und Antimilitarismus ausgemacht hat. Und das Buch, also diese Dissertation, die als Buch veröffentlicht worden ist, war vergriffen. Mhm. Und das ist der eine Grund. Und der andere ist, heute feiern wir das 100-jährige Jubiläum der antimilitaristischen Internationale, War Resisters International. Und das ist natürlich einmal ein Jubiläumsgrund, andererseits aber auch durch das Desaster des Afghanistan-Kriegs und der Bundeswehr und der Rolle der Bundeswehr dabei, also der deutschen Armee dabei, halten wir es nochmal für wichtig zu sehen, wo gibt es wirkliche Alternativen, über die wird ja im Moment nicht diskutiert. Und die Bundeswehr wird, obwohl alles ein katastrophaler Krieg war und alles völlig versagt hat, wird nicht über antimilitaristische Alternativen gesprochen. Und genau in diese Lücke wollen wir mit dem Buch vorpreschen.
Das heißt, an wen konkret richtet sich jetzt dieses Standardwerk oder dieser Klassiker?
Wir haben ja auch deshalb eine Art populärwissenschaftliche Fassung gemacht. Die erste Dissertation, die hatte 50 Seiten Anmerkungsapparat, und hoffen auch durch die Überarbeitung, dass es nicht so wissenschaftlich lesbar ist. Ich glaube, es ist leichter lesbar. Also für Leute, die sich nach wirklichen Alternativen zur militärischen Interessensdurchsetzung weltweit informieren wollen. Und die War Resisters International ist ja heute auch aktiv. Das ist eine internationale, die hat ungefähr 90 Mitgliedsgruppen in 80 Ländern. Also muss man auch nochmal sagen, ist eine transnationale, nicht wie früher bei der kommunistischen sozialdemokratischen Internationale, dass es erst eine nationale Sektion gibt, sondern wer im Prinzipien zustimmt, egal welche Gruppierung, kann Mitglied werden.
Vielleicht muss man zu Beginn auch die Begriffe einmal klarer definieren. Wir reden hier von Antimilitarismus, es wird auch immer von Gewaltfreiheit gesprochen. Dazu kommt noch, wie der Untertitel auch sagt, Sozialismus, anarchistische Bewegung und so weiter. Was bedeutet das jetzt im Kontext dieses Buches genau?
Also es ist ja eine Geschichte, die vom Hintergrund der Entwicklung in der Niederlande sich abspielt. Und das Buch beschreibt die dortigen Diskussionen von 1890 bis 1940. Also eine historische Grundsteinlegung. Wo kommt es her, was wir heute unter gewaltfreier Aktion, ziviler Ungehorsam, Antimilitarismus verstehen? Und da gibt es eigentlich, das zeigt das Buch sehr deutlich auf, und dafür ist die Niederlande auch gerade wichtig in der europäischen Tradition. Es ist so eine Vermischung aus typisch niederländischen religiösen Tradition, die sozusagen noch aus der Reformation her spielen, von den Wiedertäuferinnen her, wobei die Wiedertäuferinnen meist, das weiß man auch nicht so richtig, weil man sich immer an Münzer orientiert, gewaltlos waren, also bewusst gewaltlos waren. Und solche Traditionen, die eben dann im 19. Jahrhundert aus der sozialistischen, dann Anfang der 20er Jahrhundert anarchistischen Arbeiterbewegung entstanden sind, auch wieder eine starke Tradition in den Niederlanden. Nehmen wir mal in, die christliche Tradition in den Niederlanden betrifft die Mennonitinnen, die anarchistische Tradition in den Niederlanden betrifft im 19. Jahrhundert einen Anarchosyndikalisten, der hieß Ferdinand Domela Nuenhuis. Und der hat betont zum Beispiel schon Resolutionen in der ersten Internationale, noch der marxistischen Internationale, in der es eine Resolution gab, dass in einem Fall, in dem eine Nation, ein Land, ein anderes militärisch überfällt, die Arbeiterklassen beider Länder durch Internationalismus die Arbeit niederlegen sollen und streiken sollen, um diesen Krieg zu verhindern. Mhm. Marx nannte diese Resolution übrigens Blödsinn, Zitat. Aber in der anarchistischen und linkssozialistischen Tradition sind diese Traditionen auch weitergetragen worden.
Das bringt mich auch zu der Frage, weil du Marx genannt hast, wo liegt dann eigentlich denn die Abgrenzung zum Antikapitalismus beispielsweise?
Also Antikapitalismus waren diese sozialistischen, anarchosyndikalistischen Traditionen alle, weil man im Grunde eigentlich gesagt hat, gewaltfreie Aktion kann eigentlich nur in einem sozialen Kontext von Auseinandersetzung, natürlich auch von sozialen Auseinandersetzungen überhaupt stattfinden und eine Alternative, darum ging es ja auch immer, zur militärischen Auseinandersetzung führen. Das wird im Buch auch ausführlich dann nach dem Ersten Weltkrieg dargestellt, Anfang 20er Jahre, als es dann eben die Verteidigung der Sowjetunion mit militärischen Mitteln durch die Rote Armee gegeben hat. Und das wurde dann eben in der antimilitaristischen Tradition, auch der War is International, als neue Herrschaftsform, als neuer Militarismus. Und das Stichwort war dann auch ab Mitte der 20er Jahre roter Militarismus bezeichnet.
Aber es gab ja trotzdem ganz viele Nivellierungen, weil die sozialistischen bzw. die sozialdemokratischen Parteien waren zwar grundsätzlich an Praxismethoden wie Streik und so weiter und Sabotage interessiert, aber nicht klar eindeutig anti- oder gewaltfrei, weil bis zu einem gewissen Punkt ja, aber irgendwann waren sie immer der Meinung, muss man eben auch mit Gewalt agieren.
Ja, wobei die sozialdemokratischen Traditionen, die waren natürlich auch immer mit dem Nationalismus verknüpft. Also die haben ja keine wirkliche Kritik am nationalen Heer gehabt, sondern sie wollten ein Volksheer.
Genau.
Sie wollten das nationale Heer reformieren. Das war im Grunde eigentlich ein Reformismus. Das hieß irgendwie nicht die Waffen nieder, wie es ja der Slogan war von Bertha von Suttner in der Internationalen Antimilitaristischen Konferenz von 1907, auf der sie übrigens auch auf Pierre Ramu, die gewaltfreie anarchistische Tradition, getroffen ist, sondern die wollten immer das Heer verbreitern, ein Volksheer machen und dadurch reformieren, aber vom Nationalismus letztendlich sind sie nie abgegangen und wir haben im Ersten Weltkrieg dann schon gemerkt, dass der Nationalismus Überhand gewonnen hat und daraus haben diese Gruppierungen dann auch vor allem in den Niederlanden, war es auch noch mal ein bisschen einfacher, weil die im Ersten Weltkrieg nicht mitgemacht
haben.
Stimmt,
die waren neutral.
Ja, also insofern konnte sich das da auch stärker und entschlossener entwickeln, so ein anarchistischer Antimilitarismus rausgebildet hat.
Man muss ja hier noch unterscheiden, wenn man jetzt auf die theoretische Diskussion oder auf die tragenden Personen geht, man kann ja so prinzipiell am Anfang unterscheiden, da gibt es die tolstoische Rezeption oder Theorie und auf der anderen Seite so Personen wie Holst. Ja? Mhm. Was ist hier genauso der Unterschied?
Bei Henriette Roller-Holst ist es sogar noch ein bisschen komplexer, weil im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gab es eine ganz, ganz starke Tolstoi-Rezeption. Also Tolstoi war im Grunde der christliche Antimilitarist Anarchist auch. Und es hat eine richtige tolstojanische Bewegung.
Das war ja fast romantisiert, habe ich so den Eindruck,
ja,
oder?
Aber es hat auch eine richtige Aufnahme in Europa gegeben, ganz besonders in den Niederlanden. In den Niederlanden hat es Tolstoi-Kommunen gegeben, also richtige Gemeinschaftsbewegung auch. Und bei Tolstoi ist dann im religiösen Zusammenhang, er hatte eine anarchistische Bibelinterpretation, Interpretation des Neuen Testaments, dann auch immer sehr schnell ein Konzept entwickelt worden, also sich nicht zu beteiligen an Militär, Gewaltformen, auch Regierung. Und Tolstoi hat das immer genannt, das ist die religiöse Tradition, Nicht-Widerstand. Also bei Tolstoi war im Grunde Widerstand gleichbedeutend mit Gewaltanwendung und Militär, auch gegen Herrschaftsformen. Und Nicht-Widerstand hatte Tolstoi dann genannt, eben die nicht gewaltsame Verweigerung. Und da hat es eine starke Tolstoi-Rezeption in dem Sinne gegeben, auch von sozialdemokratischer damals noch oder eben auch sozialistischer Seite, zum Beispiel Henriette Roller-Holst, hatte im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts eine Tolstoi-Rezeption. Und hat dann schon dazu geführt, das war völlig neu, dass im Ersten Weltkrieg in den Niederlanden ein Manifest für individuelle Kriegsdienstverweigerung veröffentlicht worden ist. Das war in der sozialistischen Bewegung damals noch verpönt. Also es wurde eigentlich nur kollektiv gesagt, bringt das was gegen den Krieg, aber dass sozusagen individuell Kriegsdienstverweigerer durch ihre Tat vorpreschen und dann im Kriegswiderstand vielleicht durch ihr Beispiel andere mitziehen, das ist schon diese Verbindung von der tolstoianischen Tradition mit der sozialistisch-anarchistischen Tradition, die sich dann immer weiter festgesetzt hat. Bei Henriette Roller-Holst ging es dann nochmal nach dem Ersten Weltkrieg zurück.
Sie hat ja eine ganz starke Wandlung.
Ja, sie hat dann erstmal durch die russische Revolution ist sie der niederländischen kommunistischen Partei, auch den Rätekommunistinnen beigetreten, hat gehofft, da könne sich was entwickeln, war dann aber mehr und mehr enttäuscht und kritisch gegenüber der Roten Armee und ist dann erst 1927 aus der kommunistischen Partei ausgetreten und hat dann nochmal eine zweite Tolstoi-Rezeption für sich gehabt und ist dann auch explizit, gibt es einen Aufsatz von ihr, anarchistisch geworden und hat den sozialistischen Klassenkampf mit gewaltfreien Kampfmitteln führen wollen. Das ist bei Henriette Roller-Holst so der Weg. Andere wichtige Protagonistinnen, Barthe Licht, Clara Wichmann, die sind früher schon direkt nach dem Ersten Weltkrieg zu solchen Kampfmitteln, wo sie noch zum Teil Begriffe gesucht haben. Sie haben das neue Wehrbarkeit, neue Streitbarkeit genannt, auch schon in Divorces International, aktiver Pazifismus, um es abzugrenzen gegenüber dem bürgerlichen Pazifismus. Und Clara Wichmann hat dann schon auch von Gewaltlosigkeit, gewaltlosen Kampfmitteln, gewaltfrei als Begriff kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Entwickelt.
Das Buch ist ja chronologisch aufgebaut und beginnt bereits 1890, aber der Erste Weltkrieg, wie wir jetzt schon gehört haben, da war so eine erste Zäsur, wobei eben die Niederlande hier ihren Sonderstatus herausheben konnten in dieser Diskussion. Wie ging es dann Anfang der 20er Jahre weiter?
Also prägend in der Zeit der Diskussion direkt nach dem Ersten Weltkrieg war dann eine internationale Sammlung aller Antimilitaristinnen. Das ging auch von mehreren Ländern aus, nicht nur der Niederlande. Anfang des 20. Jahrhunderts war zum Beispiel der revolutionäre Syndikalismus in Frankreich unter Gustave Hervé auch sehr antimilitaristisch. Die hatten drei Prinzipien: Antipatriotismus, Antiparlamentarismus, Antimilitarismus. Und es gab schon 1904 und 1907 zwei Versuche, internationaler Sammlung von Antimilitaristinnen. Das hieß damals Internationale Antimilitaristische Vereinigung, IAMV. Und das gab es in mehreren Ländern, in den Niederlanden, in Frankreich. Und da gab es Kongresse, internationale Kongresse. 1907 beim zweiten Kongress haben sich zum Beispiel Bertha von Suttner und Pierre Ramu getroffen. Die waren da auf dem Kongress. Und den dritten Kongress hat es dann nach dem Ersten Weltkrieg 1921 in Amsterdam gegeben. Und das waren auch nochmal international antimilitaristische Vereinigungen von anarchistischen oder auch religiösen Antimilitaristinnen und davon eine kleine Abspaltung, hat dann eigentlich mit der Gründung der War Resisters International zu tun, die dann letztendlich die langlebigere, viel langlebigere, heute noch existierende,
genau, 100 Jahre,
ja, antimilitaristische internationale Organisation war. Und die ist auch in den Niederlanden entstanden.
Du hast da auch ein Stück vorbereitet aus dem Buch, ja, zur Gründung der War Resisters International.
Ja, das lese ich mal gerade ganz kurz vor, um diesen Unterschied nochmal klar zu machen zwischen der internationalen antimilitaristischen Vereinigung und dem Kongress in Amsterdam. Und eine Woche vorher war ein Vorkongress in Bildhoven, auch in den Niederlanden. Am Rande des internationalen antimilitaristischen Kongresses 1921 in Den Haag, war nicht in Amsterdam, in Den Haag, vollzog sich die Gründung einer Organisation, die langfristig in der internationalen antimilitaristischen Bewegung von weitreichenderer Bedeutung werden sollte als das IAMB. Das hieß damals dann Internationales Antimilitaristisches Büro, das wurde 1921 gegründet. Kurz vor dem Kongress dieses antimilitaristischen Büros, das war 22. bis 26. März, hatten sich in Bildhoven um den englischen Quäker Kees Boeke, der war eigentlich schon Niederländer, der hat aber mehrere Jahre in England bei den Quäkern verbracht, okay, eine Gruppe sogenannter, Zitat, Absolutisten, Zitat Ende, nämlich ausdrücklich gewaltlose Antimilitaristinnen, zusammengefunden, die für ihre besonderen Ziele eine eigene organisatorische Basis schaffen wollten und dies nur zu unterlassen gedachten, wenn die neue antimilitaristische Internationale, die zeitlich jetzt die Woche später stattfand, einen ausschließlich gewaltlosen Standpunkt beziehen würde. Da dies nicht geschah, teilte Boeke dem Kongress mit, dass sich die Absolutistinnen auf der Grundlage folgender Formel selbstständig organisieren wollten, Zitat, Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschheit, wir sind daher fest entschlossen, keinerlei Krieg zu unterstützen und für die Beseitigung aller Kriegsursachen zu kämpfen, Zitat Ende. Und das ist heute noch die Präambel der War Resisters International. Und der internationale antimilitaristische Treffen in Den Haag, das hatte einen Gewaltvorbehalt. Das heißt, die waren nicht jetzt für sowas wie die Rote Armee, da waren sie schon sozusagen davon abgekommen, aber sie hatten einen Gewaltvorbehalt im Klassenkampf. Also sie befürworteten Gegengewalt, kleinere Guerillaformen im Klassenkampf, in der sie hofften, dass sie nicht in militärische Formen ausarten würden, was danach ja eigentlich immer passiert ist. Also jede militärische Guerillaform ist dann letztendlich in eine militärische Form übergegangen. Und dem wollten die in Bildhoven eben vorbeugen. Und das ist eigentlich die Gründungsphase, diese kleinere Vorgruppengründung in Bildhoven, der War Resisters International. Diese Bildhovener Gruppe, die nannte sich auch noch anders, nach dem Esperanto-Wort für Frieden, PACHO. 1923 verlegte sie dann ihre organisatorische Zentrale von Bildhoven nach London und nannte sich seither War Resisters International. Und das Büro ist heute noch in London.
Ja, wenn hier steht, für die Beseitigung aller Kriegsursachen zu kämpfen, was bedeutet das an Methoden in der Praxis? Was impliziert das?
Ja, also sehr traditionell, das hat sich dann da auch erst, ich hatte das Manifest für individuelle Kriegsverweigerung im Ersten Weltkrieg schon erwähnt, hat sich das erstmal weiter fortgesetzt durch die Propagierung der War Resisters International, individuellen Kriegsdienstverweigerung. Und das war eigentlich auch sehr, sehr lange in allen Mitgliedsgruppierungen, wobei die Mitgliedsgruppierungen sehr lange auch bis in die 60er, 70er Jahre waren die Euro-Anglophon, also mit Großbritannien und USA, mit einer Dritte Welt-Ausnahme, nämlich so, es gab immer indische, gandianisch dominierte Sektionen. Und das hat sich inzwischen jetzt verändert. Also ab den 90er Jahren ist zum Beispiel auch die Hauptkonferenzsprache Spanisch geworden. Es hat viele Sektionen in Lateinamerika gegeben, in Spanien. Es hat in Afrika auch, es hat sich sehr, sehr stark weit weg entwickelt von dieser euroamerikanischen, mit Ausnahme Indien, mit dieser eurozentrischen Fokussierung. Und das ist eigentlich auch eine schöne und gute Entwicklung. Und allerdings in Europa hat es ja in den 90er Jahren praktisch flächendeckend eine Aufhebung der Wehrpflicht gegeben, in den USA schon sehr viel früher, sodass dieses Hauptkampfmittel, was die War Resistance International immer propagiert hat, nämlich Kriegsdienstverweigerung, ob schon bei der sogenannten Kriegsdienstpflicht, falsch übersetzt immer Wehrpflicht, oder aber auch schon bei Kriegen, dass bei Kriegen ganz besonders drauf geguckt wird, Mobilisierung, Kriegsdienstverweigerung, dass Militärs Soldaten verweigern, auch während dem Krieg, zum Beispiel auch noch während dem Irakkrieg, Anti-Conscription Campaign, oder auch in Südafrika gab es zum Beispiel noch in den 90er Jahren eine Anti-Conscription Campaign, also gegen Kriegsdienstverweigerung, das mehr und mehr jetzt ausgeweitet wird in Widerstand, Verweigerungsformen gegen alle Formen von Kriegsvorbereitung. Das heißt, Arbeiterinnen in Betrieben, die Kriegsgeräte herstellen, sollen agitiert werden, dass sie im Kriegsfall diese Arbeit verweigern.
Also streiken.
Zum Beispiel. Oder Lehrerinnen sollen in Schulen zum Beispiel dagegen, da hat es auch eine Kampagne gegeben, dagegen sich aussprechen, dass Bundeswehr in die Schulen kommt, um die Leute jetzt fürs Militär zu rekrutieren. Oder es gibt ja jetzt diese neue Form nach Ende des Afghanistan-Krieges in den USA, dass alles jetzt auf Drohnenkrieg gesetzt wird. Der Krieg ist ja nicht zu Ende mit Truppenabzug, sondern der Krieg wird ja weitergeführt mit Drohnen. Und das wird im Grunde durch eine ganz neue Form von Pilotinnen geführt, die jetzt im Grunde eigentlich Art Playstation zu Hause in den USA ihre Drohnen abfeuern, wie sie früher Playstation gespielt haben. Und dann gehen Leute in Highschools, Antimilitaristen in Highschools und informieren Jugendliche, 18-, 19-Jährige darüber, dass sie nicht mit diesem Playstation-Know-how jetzt Drohnenpilotinnen werden sollen. Also es hat ganz andere Dimensionen, ganze
Bereiche. Die Täterinnenseite sozusagen, die hat sich total verändert.
Und da gibt es schon eine Entwicklung, auch in der War Resistance International durch Bart de Licht, zum Beispiel 1934, hat er einen Kampfplan gegen Krieg und Kriegsvorbereitung entworfen, wo das eigentlich schon drin ist, wo man überschreitet die reine Widerstandsform der Kriegsdienstverweigerung und nicht nur den Streik, sondern den Widerstand gegen Krieg und Kriegsvorbereitung in allen gesellschaftlichen Bereichen propagiert hat. Schon Anfang der 30er Jahre als Mittel des Versuchs, auf eine gesellschaftliche Form auch dann den aufkommenden Faschismus zu bekämpfen.
Er ist ja insofern interessant, weil er auch diese geistige Grundhaltung so propagiert. Was ja vielleicht im ersten Moment paradox anmutet, weil es richtet sich an die Arbeiterinnenschaft, die vielleicht intellektuell nicht die Grundvoraussetzungen, die Bildung haben, aber ihm ist es sehr wichtig, dass es eine geistige Grundhaltung braucht in allen Gesellschaftsschichten.
Ja, das ist halt auch so eine Sache, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es eben, wenn man von Widerstand redet, auch andere Widerstandsformen gibt. Das ist auch man muss sich da geistig irgendwie drauf einstellen. Natürlich gab es die Entwicklung des Streiks, es gab die Massenstreikbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das aber sozusagen weiterzuentwickeln in Formen von Widerstand, dazu gehörte dann beim Kampfplan von Bart de Licht dann auch andere Formen, Boykott, Sabotage, die Bart de Licht technische Kriegsbekämpfung genannt hat. Und das sollte auch Eingang fließen, zum Beispiel auch in Widerstand bei Nazi-Besetzung, wo man ja auch zum Teil erstmal ganz faktisch keine Möglichkeit hatte zu militärischer Gegenwehr. Also erstmal gab es einfach 3-4 Jahre Besatzung und dazu musste Widerstand geleistet werden. Judenrettung zum Beispiel war ein ganz starker Grund und gerade aus diesen Gruppen sind auch viele Initiativen, zum Beispiel vom Funken aus den Niederlanden gab es diese Aufrufe, sich einen gelben Stern anzustecken und dann zu sagen, Juden und Niederländer gemeinsam im Widerstand. Und der Versuch, das zu verbreiten, das hat mit der Verbreitung nicht so ganz geklappt, aber zum Beispiel alle Formen zivilen Widerstands im Nationalsozialismus von besetzten Ländern, die dann Juden konkret gerettet haben, sei es in Dänemark, sei es in Norwegen, sei es in Bulgarien, basieren auf der Entwicklung solcher Taktiken.
Mhm. Wir sind jetzt schon bei den 30er Jahren gelandet, wenn es um die zeitliche Entwicklung geht. Und die 30er Jahre waren ja eine recht schwierige Zeit, weil die Weltwirtschaftskrise bereits begonnen hatte. Den Menschen ging es zunehmend schlechter, ein perfekter Nährboden auch für nationalistische Bewegungen. Die Nazis erstarkten sozusagen. Dazu kommt auch, wenn es jetzt konkret um die antimilitaristische Bewegung geht, dass es zu diesem Zeitpunkt auch einige prominente Austritte gab. Zum Beispiel Albert Einstein kündigte seine Mitgliedschaft auf. Also eine schwere Zeit. Wie hat sich die denn abgezeichnet? Im Antimilitarismus.
Ja, einerseits schon. Das sind ja Konzepte, was hier in dem Buch vorgestellt wird, ist, dass diese antimilitaristische Bewegung Konzepte entwickelt hat.
Genau.
Und die Effizienz, die Stärke solcher Konzepte, gerade Boykott, Streik, hängt von Massenbeteiligung ab. Also es muss jetzt nicht gleich die 100% der gesamten Bevölkerung, aber Pierre Ramy hatte diesen Begriff von der Massenminorität, die für eine Gesellschaftsveränderung notwendig ist, geprägt. Das heißt, es musste wirklich in eine breite Gesellschaft reingetragen werden. Und erst dann konnten diese Konzepte ihre Effizienz entwickeln.
Es gab ja auch diese Idee, dass wenn die Nazis quasi ein Land okkupieren wollten, dann muss einfach der Großteil der Bevölkerung einfach nicht mitmachen.
Und es muss auch im Land der Nazis, also im Land derjenigen Macht, die okkupiert, sozusagen in Solidarität, eine Arbeiterklassensolidarität, natürlich auch eine nicht-nationalistische entstehen. Und nur dann kann das sowas entfalten. Es hat schon auch bestimmte Tendenzen dazu gegeben, aber die konnten halt nie so richtig massenwirksam werden. Und dann gab es sozusagen, aber es gab schon Möglichkeiten, dass diese Konzepte auch in der Arbeiterbewegung breiter diskutiert wurden. 1931 gab es den Aufstand in Amsterdam in den Niederlanden. Das war ein gewaltsamer, bewaffneter Aufstand. Der wurde niedergeschlagen. 1934 gab es den Wiederaufstand. Der wurde auch erstmal gewaltsam ausgeführt und wurde niedergeschlagen. Und aus der Erfahrung, das wird im Buch auch besprochen, aus der Erfahrung dieser beiden Aufstände hat es zwischendurch schon auch nochmal einen Auftrieb für solche Konzepte gegeben. Und dann kam zum Beispiel auch die Spanische Revolution.
Genau.
Spanische Revolution, da haben die Antimilitaristen nie die soziale Kollektivierung der Spanischen Revolution kritisiert, das haben sie befürwortet, aber sie haben die Bildung von Milizen und die Hierarchisierung, dann die Eingliederung von Milizen in Rote Armee-Konzepte, das haben sie kritisiert. Und da gab es dann natürlich auch intern, innerhalb der antimilitaristischen Internationale, unterschiedliche Positionen und so weiter. Und dann ist diese Bewegung im Grunde eigentlich, obwohl in der Zeit zum Beispiel gerade Henriette Roller-Holz den Zenit ihrer Wirkmächtigkeit hatte und vor allem in der Jugendbewegung der Jüngeren in den Niederlanden auch sehr, sehr viele Anhängerinnen hatte, gab es aber insgesamt einen Rückgang der Beteiligung und dadurch konnten eigentlich diese Konzepte nicht wirken. Und irgendwann war es halt mal zu spät. Also es konnten sozusagen dann die Möglichkeit, dass man in Deutschland noch einen Generalstreik gegen die Etablierung des Nationalsozialismus machte, das war irgendwann vorbei. Wobei ich noch kurz darauf hinweisen will, dass gerade der Autor Gernot Jochheim,
der ja noch lebt,
genau, der hat auch viele Studien geschrieben über zivilen Widerstand gegen Nationalsozialismus, insbesondere im März 1943 den Widerstand der Frauen in der Berliner Rosenstraße, die es geschafft haben, dass ihre verheirateten jüdischen Männer aufgrund ihres Widerstands nicht deportiert wurden. Ja. Wenn sich das hätte ausgeweitet, es wurde schnell abgebrochen, die jüdischen Männer wurden freigelassen, damit sich das nicht weiterentwickelt, das wäre auch noch mal eine Möglichkeit gewesen, von innen in Deutschland, was ja gerade gefehlt hat, so eine Massenbewegung aufzubauen.
Wir sind leider am Ende unserer Zeit und ich glaube, es ist aus dem, was du uns jetzt geschildert und erzählt hast, nicht mehr wirklich notwendig zu sagen, wie aktuell dieses Buch eigentlich ist und wie wichtig es eigentlich ist, dass sich alle, die sich mit dem Thema Antimilitarismus und vor allem mit Gewaltfreiheit auseinandersetzen möchten, eigentlich dieses Buch lesen sollten, um zu verstehen, worum es geht, wie so etwas entstanden ist und durch diese Geschichte auch ein besseres Verständnis für die Gegenwart zu haben, oder?
Ja, würde ich dir zustimmen.
Dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Lou Morin, fürs Kommen, für unser Gespräch über das Buch von Gernot Jochheim, Antimilitarismus und Gewaltfreiheit, die niederländische Diskussion in der internationalen anarchistischen und sozialistischen Bewegung 1890 bis 1940 in der Neubearbeitung von Wolfram Beyer. Erschienen ist es in der Graswurzelrevolution. Lou, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja. Und herzlichen Dank fürs Kommen.
Würde mich auch freuen. Danke dir, danke dem Literadio.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.